Das ist irgendwie bei uns so entstanden und es macht vielleicht auch in manchen Vierteln Sinn, Schulhöfe abzugrenzen. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber erstmal gibt es kein Gesetz dazu und man sieht auch, dass das, je nachdem, wie es eingebunden ist, ganz wunderbar funktionieren kann. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler davon profitieren, gleichzeitig aber auch das Quartier profitiert. Also ich habe noch gar nicht über den Außenraum gesprochen. Für mich ist ein Gewinn aus diesem ganzen Prozess ist auch dieser gemeinsam geteilte Außenraum zwischen den Bildungseinrichtungen und dem Stadtteil. Weil durch das, dass die Schule dorthin gekommen ist und das neu gebaut worden ist, ist der Park auch aufgewertet worden. Es gibt mehr Spielgeräte, er ist sauberer und das Tolle ist aber, dass alle davon profitieren. Also das Quartier hat einen schöneren Park bekommen und die Schule hat einen ganz wunderbaren Schulhof bekommen mit einem großen Angebot und das mitten in Köln. Ja.
Willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute stelle ich euch ein Projekt aus meiner alten Heimatstadt, aus Köln, vor, und zwar die Bildungslandschaft Altstadt Nord. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Schuleinrichtungen. Diese befinden sich in räumlicher Nähe zueinander und hat noch etwa alle zur gleichen Zeit einen Sanierungsbedarf, mussten erweitert werden oder gar neu gebaut werden. Die Entwicklung dieser Bildungslandschaft verfolge ich schon seit mehreren Jahren, aus der Ferne, eher aus den Medien. Und jetzt im Sommer 2024 hatte ich die Gelegenheit, mir das vor Ort anzuschauen und ich war wirklich sehr begeistert. Ich war begeistert von der Architektur, von der Einbindung der Architektur in die bestehende Stadtstruktur und aber auch davon, dass im Zentrum der Bildungslandschaft eigentlich ein öffentlich zugänglicher Park liegt, der Klüngelpützpark. Um mehr über das Projekt zu erfahren, spreche ich diesmal mit Barbara Pampe. Sie ist Vorständin der Montagsstiftung Jugendgesellschaft und hat das Bauvorhaben, man muss eigentlich sagen, die Bauvorhaben, über viele Jahre begleitet. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung lagen 18 Jahre. Dazwischen gab es zahlreiche partizipative Prozesse. Es gab einen Wettbewerb für den städtebaulichen Rahmenplan, den das Wiener Architekturbüro Feld 72 gemeinsam mit Plansinn für sich entscheiden konnten. Dann gab es den architektonischen Wettbewerb für die Neubauten. Ein besonderes Augenmerk verdienen hier die Neubauten, die Gernot Schulz Architektur entworfen haben. Barbara Pampe wird uns jetzt erzählen, inwiefern hier neue Standards im Schulbau gesetzt wurden, wie es gelang, diese Landschaft in das Quartier und auch gemeinsam mit dem Quartier zu entwickeln und warum die Planungsphase 0 dafür so wichtig ist. Guten Morgen, Frau Pampe. Sie sind Vorständin der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft. Und ich würde eigentlich erstmal ganz kurz wissen, was genau macht die Montagsstiftung?
Genau, die Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft, wir sind in drei Handlungsfeldern tätig. Das ist einmal die pädagogische Architektur, dann die inklusive ganztägige Bildung und Bildung im digitalen Wandel. Wobei das drei Handlungsfelder sind, die in unseren Projekten eigentlich alle überlappen und zusammenkommen.
Und mit welchem Ziel oder welcher Motivation wurde das gegründet?
Genau, es geht um chancengerechte Alltagswelt für Kinder und Jugendliche vor allem. Und es geht darum, Kindern und Jugendlichen die bestmöglichsten Entwicklungschancen zu geben. Das ist das Ziel. Wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach Themen, wo sich keiner engagiert. Wo wir denken, dass Handlungsbedarf ist, aber im Prinzip Institutionen fehlen oder Menschen, die sich engagieren, fehlen. Und so sind wir zum Beispiel auch auf den Schulbau gekommen oder auf die pädagogische Architektur gekommen. Also für den Schulbau an sich sind die Kommunen zuständig und das, was aber in Schule passiert und auch für Lehrkräfte, sind die Länder zuständig. Das heißt, wir haben da zwei Zuständigkeiten und die Frage ist eben, wie kommt das zusammen? Also wie kommt Land und Kommune zusammen? Und das war so, wo wir gemeint haben, aha, da passiert zu wenig und da braucht es jemand, der dort aktiv wird. So sind wir zum Beispiel zur pädagogischen Architektur gekommen.
Aber Sie sagen ja auch in Ihren Vorträgen immer wieder, dass wir Schule neu denken müssen. Also Gesellschaft verändert sich und Schule ist wahrscheinlich wie das Wohnen auch doch eine recht statische Sache.
Ja, Schulen ist eigentlich überhaupt keine statische Sache, sondern eine sehr dynamische Sache, was man auch sofort merkt, wenn man mal in Schule ist. Ja, Schule entwickelt sich stetig weiter, weil immer neue Herausforderungen kommen. Also das eine sind natürlich Auflagen, die vom Land kommen, das andere sind natürlich unsere gesellschaftliche Wandel, ja, Digitalisierung, Inklusion, Ganztag, die große Heterogenität, die zunimmt in Schulen, mit der wir umgehen und die auch als Chance begreifen müssen. Also gerade wenn man mit Lehrkräften spricht, merkt man ja, wie Herausforderungen steigen oder auch sich verändern. Und ich glaube, darauf gilt es einfach zu antworten. Und wenn man dann wieder guckt, wie wir eine Schule bauen, dann hat sich da extrem wenig verändert. Also jetzt in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, hat sich viel getan, aber davor hat sich extrem wenig verändert. Wir haben die Schulen immer noch so gebaut, wie wir sie vor 100 Jahren gebaut haben. Dabei hat sie gesellschaftlich ja komplett gewandelt und gerade jetzt nochmal in den letzten 10 Jahren besonders schnell, glaube ich. Und es ist ja auch so, dass wir ganz unterschiedliche Lernformate mittlerweile haben. Also da habe ich, sag mal, als Schulen in ihrer Typologie entstanden sind, da war es ja noch so, dass man geglaubt hat, dass Wissen über eine Person vermittelt wird. Und ich meine, wenn wir heute darüber sprechen, wie wird Wissen vermittelt, dann wird keiner auf die Idee kommen und sagen, es gibt eine Person, die das Wissen vermittelt. Und insofern, darauf waren Schulen eigentlich konzipiert, dass da vorne jemand steht und Wissen vermittelt. Und so sind die Räumlichkeiten entstanden und wir wissen alle, dass das heute nicht mehr so ist. Insofern ist eigentlich auch fast evident, dass wir irgendwie die Räume anders denken müssen.
Aber das meinte ich eben mit, dass es statisch ist, also von den Gebäuden. Ja, also es tut sich was, das glaube ich auch, aber trotzdem haben viele Schulen noch mit dem alten Raumsystem zu kämpfen. Ne? Ich möchte mit Ihnen über ein spezielles Projekt von Ihnen sprechen, die Bildungslandschaft Altstadt Nord. Vielleicht können wir es auch gleich beschreiben. Ich möchte nur ganz kurz vorab sagen, warum mich das so begeistert hat, dieses Projekt. Also ich kenne es nicht im Detail, aber ich finde, da spielt Schulbau, Städtebau, auch Inklusion, also nicht nur innerhalb der Schülerschaft, sondern auch mit der Bevölkerung, die da drum wohnt. Also ich finde, das vereint so wahnsinnig viele Elemente und wie das zustande gekommen ist, das würde ich jetzt eben auch gerne von Ihnen wissen. Vielleicht können Sie kurz das beschreiben und auch sagen, was für Sie jetzt das Besondere an dem Projekt war.
Also die Bildungslandschaft Altstadt Nord ist ein Verbund von 8 Bildungs- und Jugendeinrichtungen, also nicht nur Schule, sondern wir haben auch einen Kindergarten dabei und 2 Jugendeinrichtungen. Also erstmal diese Verknüpfung auch zwischen formellem und informellem Lernen und natürlich die Verknüpfung mit dem Stadtteil, so wie Sie sagen. Also die Lage macht es natürlich besonders mitten in Köln, keine 500 Meter vom Dom entfernt. Und das Interessante an dem Projekt ist, dass wir das vor 18 Jahren gestartet haben, gemeinsam mit der Stadt Köln. Es sind auch 8 Bildungseinrichtungen, darf man auch nicht vergessen.
Aber es ist wirklich ein langer Prozess.
Es ist wirklich ein langer Prozess, aber es handelt sich eben, wenn wir von lang sprechen, muss man ja auch immer sagen, von was reden wir eigentlich? Und wir haben dieses Projekt wirklich von Anfang an begleitet, also wo man noch gar nicht über das Bauen gesprochen hat, sondern erstmal zu sagen, wir all diese Einrichtungen hatten alle einen Sanierungs- oder Neubaubedarf. Und die Idee war zu sagen, wir betrachten nicht jede einzelne Einrichtung für sich selbst, sondern wir betrachten sie im Verbund, weil sie alle in räumlicher Nähe sind. Das heißt, darüber hat man einen ganzen Prozess gestartet, auch bei der Stadt. Parallel dazu hatten die den Slogan Kinderhäuser statt Kasernen. Gab so einen Prozess in der Stadt im Amt für Schulentwicklung. Die haben sich umbenannt vom Schulverwaltungsamt zum Amt für Schulentwicklung. Das zeigt eben auch, dass sich der kommunale Träger auch da interessiert dafür, was in Schule passiert und nicht nur für den Bau. Sozusagen die sogenannte erweiterte Schulträgerschaft. Und genauso waren sie eben mit dem Slogan Kinderhäuser statt Kasernen, also mehr hin zu, was müssen eigentlich Schulen, müssen Wohlfühlorte sein, sind Lebensorte und nicht nur Lernorte dahingehend. Also das war sozusagen eine Entwicklung seitens der Stadt und da passte das natürlich ganz gut zusammen in Kooperation mit uns, da ein Pilotprojekt zu machen, wo wir sagen, und hier setzen wir es mal um. Es war eben auch ein langer Prozess, weil die Politik musste davon überzeugt werden. Es gab städtebauliche Workshops erstmal, weil wir ja auch dieses alte, tatsächlich war da mal ein Gefängnis auf dem Gelände, der Klingelpütz. Wir mussten erstmal auch für Baurecht sorgen und solche Dinge, deswegen waren vorgeschaltet erstmal städteplanerische Workshops mit den Kindern und das immer alles sehr hochpartizipativ angelegt, also mit den Kindern und Jugendlichen, mit vielen Experten zusammen. Man hat Spaziergänge gemacht, man hat die Kinder auch befragt, wo sind Wohlfühlorte, wo sind Orte, wo ihr nicht gerne aufhaltet. Und darüber ist es bis hin zu einem Architekturwettbewerb, der dann stattgefunden hat, der auch wieder so mit der Partizipation aufgesetzt war, dass eben auch in der Jury waren die Schule dann beteiligt. Und das sind natürlich einfach lange Prozesse, die da stattfinden, inklusive, dass es eine Bürgerinitiative gegen das Projekt auch gab, weil die natürlich Sorge hatten um den Park, berechtigterweise vielleicht auch. Und natürlich auch, was entsteht da für eine Schule, was kriegen wir da gegenübergesetzt, weil jetzt haben wir doch einen schönen Park, den so. Und genau, insofern ist es für die Stiftung ein ganz besonderes Projekt, weil es wirklich die Anfänge der pädagogischen Architektur damals waren und weil wir es so lange begleitet haben. Und jetzt nochmal vielleicht über diesen langen Prozess hin. Also dort haben wir angefangen mit Prozessen zu überlegen, was brauchen wir eigentlich? Also was brauchen diese Einrichtungen alles? Wie gehen wir mit dem Ort um? Wie schaffen wir Planungsrecht? Also sehr komplexe Dinge, die erstmal zu regeln waren, bevor man zum eigentlichen Bauen kommt. Und dann auch jetzt, die letzten Jahre, haben wir uns mehr darum gekümmert, um das Betriebsmanagement und das Campusmanagement. Also wie organisiert man eigentlich so eine Bildungslandschaft? Wer steuert sie? Wer hat welche Aufgaben? Wie kriegt man den Betrieb hin, wenn mehrere Einrichtungen auf gemeinsame Räumlichkeiten zugreifen? Wie organisiert man das? Und deswegen haben wir sozusagen 18 Jahre lang diese Bildungslandschaft begleitet und haben gerade im Sommer den Staffelstab an die Stadt übergeben und beobachten jetzt, wie sie alleine schwimmen und sich weiterentwickeln werden.
Nochmal kurz zum Anfang. Kam die Initiative von der Schulentwicklungsbehörde dann oder war das einzelne Bildungseinrichtungen, die sich zusammengetan haben und dann an die Stadt herangetreten sind?
Nee, die Initiative kam von der Stadt und aus der Stiftung heraus. Also unser Stifter persönlich, genau, war mit dem damaligen Stadtdirektor unterwegs. Die haben sich das angeguckt und haben gesagt, das muss man irgendwie gemeinsam
anpacken. Ah, interessant. Anpacken. Das heißt, sie waren wirklich von der Stunde null dabei. Schön. Jetzt sind ja da, ich finde, das sind auch so wahnsinnig viele Elemente. Also es ist Neubau, es ist Umbau, es ist Sanierung und diese Gebäude. Also wenn man da durchwandert, kann man gar nicht sagen. Also man begegnet immer mal wieder Gebäuden, die dieser Bildungslandschaft gehören und dazwischen ist der Park. Also das hat mir auch so gut gefallen, dass man schon diese Zusammenhänge erkennt, aber dass das irgendwie doch sehr lose ist und sich in diese Stadtkörnung so einfügt. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, also da kommen mehrere Dinge zusammen. Bei der Bildungslandschaft geht es ja nicht nur um diesen räumlichen Verbund, sondern es geht natürlich vor allem um den inhaltliche Kooperation der Bildungseinrichtung. Das ist die Idee sozusagen über den ganzen Bildungsweg Verbindung zu schaffen und obwohl es eigenständige Schulen ist, da einfach gut in Kommunikation und nicht nur räumliche Ressourcen miteinander teilen, sondern natürlich auch personelle, inhaltliche Ressourcen miteinander teilen. Also auch so Dinge, wie die jetzt stattfinden, auch wieder gemeinsame pädagogische Tage, also oder sie jetzt gibt es gemeinsame AGs. Das heißt, nicht jede Schule bietet eigene AGs an, sondern man bietet gemeinsam AGs, so dass sich in den AGs dann auch Schüler der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums treffen. Das ist sozusagen diese inhaltliche Kooperation. Deswegen war damals das Leitmotiv auch Türen öffnen für bedeutungsvolles Lernen. Also auch Lernen im Sinn von den Stadtteil auch als Lernmöglichkeit zu nutzen, den Park, diese Begegnung, also die ja alle für alle sehr wertvoll ist, zu nutzen, diese Kooperation. Also auf der einen Seite der Inhalt und auf der anderen Seite die Räume suchen und diese beiden Sachen miteinander zu binden, das war eigentlich das Ziel.
Gibt es da irgendwie so eine, ich sag mal, so ein Maximum an Größe? Ich meine, das sind ja jetzt sehr viele Bildungseinrichtungen, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwann sprengt es dann, auch dass man noch zusammen an einem Strang ziehen kann. Gibt es da Erfahrungen?
Genau, das ist der Versuch. Das hat sich einfach angeboten, weil die wirklich in räumlicher Nähe. Aber es zeigt sich auch zu der Bildungslandschaft jetzt. Aktuell gehört auch noch eine Hauptschule dazu, die nicht unmittelbar an diesen Klingelpützpark angrenzt. Und man merkt schon, dass das nicht so einfach ist. Mhm. Also die sind ein bisschen in dem anliegenden Viertel untergebracht und haben einen etwas längeren Weg, sagen wir 10 bis 15 Minuten Weg bis zum Klingelpützpark beziehungsweise auch zur Mensa. Und man merkt schon, dass die Anbindung dann natürlich schwieriger ist. Wobei das wird sich jetzt auch zeigen, wie das ist mit dem gemeinsamen AG-Angebot zum Beispiel, wie gut das klappt. Also da bin ich selber gespannt, genau wie weit kann eigentlich eine Bildungseinrichtung entfernt sein von ihrem eigentlichen Herz. Also insofern weiß ich auch nicht. Und ich kenne auch keine maximale Anzahl. Wie groß kann eine Bildungslandschaft sein, sodass sie noch funktioniert? Keine Ahnung. Das ist sozusagen ein Experiment.
Ja. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Es ist ja ressourcenschonend, sag ich mal, weil man gewisse Infrastruktur gemeinsam nutzt. Können Sie noch mal erklären, was das genau ist, was die sich jetzt teilen? Also jede Institution hat ja ihr eigenes Gebäude, wenn ich das richtig verstehe. Und doch gibt es manche Gemeinsamkeiten.
Genau, wir haben in einem sogenannten Phase-Null-Prozess, also wo es genau um die Bedarfsermittlung, haben wir mit jeder einzelnen Einrichtung gearbeitet, aber auch mit allen zusammen. Ein bisschen nach dem Prinzip zu sagen, welche Räumlichkeiten und Flächen brauche ich für mich selber? Welche Räumlichkeiten und Flächen kann ich auch woanders nutzen? Also wo kann ich auch woanders hingehen? Und welche Flächen und Räumlichkeiten sollten bei mir im Gebäude oder bei der eben der Einrichtung im Gebäude sein, wo ich mir aber vorstellen kann, dass andere zu Besuch kommen? Also wir haben sozusagen Eigen-, Misch- und Verbundnutzung, wurde das damals genannt. Und so ist das Raumprogramm eigentlich entstanden. Und so ist es jetzt auch. Das heißt, zum Beispiel in der Realschule gibt es die Lehrküche. die ist im Gebäude der Realschule, kann aber von allen Einrichtungen benutzt werden. Dann gibt es die sogenannten Verbundnutzungen, die sich geteilt werden, also zum Beispiel das Studienhaus in der Mitte. Die Bibliothek, die wird genutzt von allen Einrichtungen, deswegen steht sie auch so schön in der Mitte, irgendwie alle laufen drumherum und dran vorbei. Und oben ist es auch ganz interessant, über dem Studienhaus gibt es noch Räumlichkeiten, das sind so drei Veranstaltungsräume, die auch zusammengeschaltet werden können, die auch als Prüfungsräume fungieren. Mhm. Weil das sind so Nutzungen, wo man sagt, naja, Prüfungsräume werden vielleicht, weiß nicht, zweimal im Jahr, je nach Schulform irgendwie bespielt und sonst stehen die ja eigentlich leer. Und die so zu konzipieren, dass sie erstens von allen genutzt werden können und zweitens vielleicht auch für andere Dinge genutzt werden. Und der andere Verbundbaustein ist die Mensa. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch toll, dadurch, dass man die Mensa für so viele Einrichtungen zusammendenkt, ist es möglich gewesen, eine Frischkochküche dort zu etablieren. Cool. Das heißt, das Essen ist wirklich richtig gut. Ich war gerade gestern wieder da. Ist wirklich richtig gut. Das heißt, wird dort frisch gekocht für alle Schüler der Bildungslandschaft. Und über der Mensa gibt es noch Ateliergebäude, die eben auch in dieser Bedarfsplanungsphase herausgearbeitet wurden, wo man sagt, das sind ja auch so Bausteine, die vielleicht nicht jeden Tag genutzt werden. Und deswegen, um sie möglichst hoch auszulasten, macht es Sinn, solche Sachen sich zu teilen. Und es sind auch Dinge, die entstanden sind. Das sind die sogenannten Synergieeffekte, die sich auskristallisiert haben, die nicht im normalen Raumprogramm abgebildet werden. Man sagt, da gibt es einen Raum, der für Tanzen ist oder Bewegung. Gibt es einen Raum fürs Kochen. Also da kann man richtig mit einer großen Gruppe auch zusammen kochen. Es gibt einen Raum für Theater und es gibt einen Raum für als Werkstatt. Und das ist natürlich was Tolles und das wird sich einfach geteilt. Und da muss man dann auch drüber nachdenken, genau, wie macht man so ein Buchungssystem? Ja, wer hat Vorrang oder nicht Vorrang und solche Dinge. Das war so die letzten Jahre unserer Themen, wie kriegt man das gut organisiert, dass die Räume dann auch wirklich gut genutzt werden von allen.
Und jetzt sozusagen muss die Stadt selber verhandeln und organisieren.
Genau, also wir haben 3 Jahre lang eine Koordinatorin gestellt der Bildungslandschaft, die genau koordiniert hat, weil das kann man natürlich von keiner Schule verlangen. Also wir haben dazu auch vorab eine Studie gemacht, wo wir uns Bildungslandschaften oder Bildungscampus angeguckt haben, gesagt haben, wie sind die eigentlich gesteuert, wie wird das organisiert. Dabei kam eigentlich ganz klar raus, das braucht eigentlich eine Person, mindestens eine Person, die das irgendwie koordiniert und gut zusammenträgt und auch die Schulleitung damit entlastet, ja, und auch gewisse Prozesse anstößt. Und das haben wir drei Jahre lang finanziert mit der Abmachung mit der Stadt, dass ab einem gewissen Punkt X dann die Stadt jemand auch Personal zur Verfügung stellt, der diese Koordinatoren übernimmt. Und die gibt es jetzt, diese Koordinatoren. Okay. Insofern
spannend.
Sind immer gute Dinge, dass sich die Bildungslandschaft weiterentwickelt.
Sie haben gerade gesagt, das waren die Anfänge der pädagogischen Architektur. Inwiefern?
Also das hat was damit zu sagen, auch mit der dem damaligen Leitbild der Stadt Köln, die gesagt hat, Kinderhäuser statt Kasernen, und gesagt haben, wenn sich Lernen inhaltlich verändert oder die Pädagogik verändert, weil sich die Gesellschaft verändert und auch die Ziele, also wenn wir Ziel von Schule, das auch im Schulgesetz verankert ist, Kinder auf morgen vorzubereiten, und wenn wir das morgen noch nicht wissen oder kennen, können wir ja nur Tendenzen ausmachen und sagen, okay, was müssen sie eigentlich können? Und dazu ist es ja auch gar nicht so, dass man sich das ausdenken muss, sondern da gibt es ja auch ganz viele Studien schon dazu und auch Erkenntnisse dazu, oder der OECD-Lernkompass oder auch die KMK gibt Empfehlungen raus, was heißt eigentlich Lernen in der Kultur der Digitalität. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man schon, wir brauchen andere Räumlichkeiten, wo sowas eigentlich stattfindet. Und das war ja uns, wo wir sagen, man muss mehr den Raum und die Pädagogik zueinander bringen. Also sagen, wenn man auch kleine Räume in Schule braucht, wo man gut in Gruppen arbeiten kann zum Beispiel. Oder wenn auch Demokratie wichtig ist, also dieses Versammeln in Schule wichtig wird, dann braucht es eben auch Räume, wo man sich überhaupt versammeln kann. Oder wenn man sagt, Kinder und Jugendliche sind den ganzen Tag in Schule. Das heißt, es gibt Phasen des Rückzugs und des Erholens. Dann braucht es auch dafür Orte oder ein Angebot an Schülerinnen und Schüler zu machen, wo sie dann hingehen können und sich zurückziehen können. Oder auch Bewegung. Ja, also wie ermöglichen wir auch Bewegung innerhalb eines Gebäudes? Das heißt, wir brauchen eine Vielzahl von unterschiedlichen Flächen, Räumlichkeiten. Und das war das, wo wir eigentlich hingearbeitet haben, gesagt haben, wir müssen, wie wir Schule planen, verändern. Und das haben wir eigentlich mit diesem Pilotprojekt auch schon erreicht. Und durch diese Phase 0, also diese Bedarfsplanung, haben wir eben in Workshops mit der gesamten Schule daran gearbeitet und gesagt, was braucht ihr eigentlich? Wie wollt ihr in Zukunft Schule machen? Also nicht nur, wie macht ihr es jetzt, sondern versuchen auch die Schulen mitzunehmen mit dem Blick in die Zukunft und sagen, wie wollt ihr eigentlich in Zukunft Schule machen und was heißt es dann für die Räumlichkeiten? Insofern haben wir da eben auch die Räumlichkeiten neu gedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Realschule sich anguckt, dann haben die damals Lerncluster entwickelt, also immer 3 Unterrichtsräume oder Klassenräume, also es gibt schon noch Klassenräume, teilen sich gemeinsame Flächen. Und in diesen gemeinsamen Flächen gibt es eben Nischen. Es gibt aber auch offene Flächen, wo man sagen kann, hier kann auch Gruppenarbeit stattfinden. Es gibt eine Teeküche, wo man auch ganz andere Lernsituationen schaffen kann. Also genau, wenn man auf den Grundriss jetzt guckt, der Realschule, dann sieht er schon mal ganz anders aus.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, es gab einen städtebaulichen Wettbewerb, mit diesem partizipativen Ansatz auch die Bevölkerung des Stadtteils mitzunehmen. Und dann darauf aufbauend gab es dann den Architekturwettbewerb.
Genau, weil wir haben ja einmal die Neubauten, wir haben aber auch Bestandsbauten. Das Hansa zum Gymnasium ist jetzt gerade fertig geworden erst. Die Schule ist gerade jetzt nach den Sommerferien dort eingezogen. Die haben einen Erweiterungsbau und einen Umbau bekommen. Das Abendgymnasium wird jetzt noch saniert. Die Grundschule ist saniert worden, plus hat einen Anbau gekriegt. Genau, also es ist ganz vielfältig. Und insofern haben wir auch mehrere Architekturbüros, was auch mehrere Verfahren innerhalb der gesamten Bildungslandschaft.
Wenn man dort ist, ist es ja eine sehr offene Bildungslandschaft. Also bei manchen, bei den kleineren Kindern schon, aber sonst gibt es keinen Schulzaun. Und in dem Park, das habe ich dann gesehen, auf dem Platz ist irgendwie so eine rote Linie eingezeichnet, die den Schulhof markiert, wo dann zur Pause die Kinder, nehme ich mal an, das habe ich jetzt nicht gesehen, in dem roten Bereich spielen können und sonst die von anderen, allen anderen genutzt werden kann. Funktioniert das?
Es funktioniert ganz wunderbar, aber es ist nicht so, wie Sie es gesagt haben, okay. Sondern wenn Sie da sind am Nachmittag oder auch vormittags, sonst Pause ist, dann sind die einfach im Park unterwegs. Okay. Also es gibt kein Gesetz, wo drin steht, dass man an der Schulhofgrenze einen Zaun bauen muss. So, das ist irgendwie bei uns so entstanden und es macht vielleicht mal in manchen Vierteln Sinn, irgendwie Schulhöfe abzugrenzen. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber erstmal gibt es kein Gesetz dazu und man sieht auch, dass das, je nachdem, wie es eingebunden ist, ganz wunderbar funktionieren kann. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn man sie beobachtet, das ganz wunderbar finden und davon profitieren, gleichzeitig aber auch das Quartier profitiert. Also das ist vielleicht auch, ich habe jetzt noch gar nicht über den Außenraum gesprochen, für mich ist es ein Gewinn aus diesem ganzen Prozess, ist auch dieser gemeinsam geteilte Außenraum zwischen den Bildungseinrichtungen und dem Stadtteil, weil das da ganz wunderbar funktioniert. Durch das, dass die Schule dorthin gekommen ist und das neu gebaut worden ist, ist der Park auch aufgewertet worden. Es gibt mehr Spielgeräte, er ist sauberer und das Tolle ist aber, dass alle davon profitieren. Also das Quartier hat einen schöneren Park bekommen und die Schule hat einen ganz wunderbaren Schulhof bekommen mit einem großen Angebot und das mitten in Köln. Ja, also Köln hat jetzt ja auch noch nicht wahnsinnig viele Grünflächen und mitten in der Stadt so ein Juwel zu haben, das schätzen schon alle. Und natürlich hat die Grundschule und der Kindergarten einen abgezäunten Bereich, den brauchen auch ein bisschen Schutz, muss ja sein. Aber der offene Bereich ist ganz wunderbar. Also auch, es gibt so ein Magazin in Köln irgendwie mit den Hotspots. und dort ist wohl der beste Hotspot zum Tischtennis spielen.
Ah,
es gibt zwei Tischtennisplatten.
Okay. Ja, die sind immer rar normalerweise.
Genau. Und das ist aber auch schön. Die werden tagsüber vor allem von den Schülerinnen und Schülern genutzt oder in den Pausen eben, aber einfach auch zum Sitzen. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Wofür werden eigentlich Tischtennisplatten genutzt? Die sind sehr multifunktional, muss man sagen. Genau. Damit wird irgendwie mit Tennisbällen drauf gespielt. Da wird aber auch einfach drauf gesessen, gelegen, gequatscht, was auch immer. Und in den Abendstunden oder am Wochenende spielen da eben das Quartier oder wer auch immer. Es scheinen ja auch aus allen möglichen anderen Vierteln Leute zu kommen zum Tischtennis spielen. Und es gibt eben in diesem Park für alle was. Ja, die Zweijährigen laufen mit ihrem Laufrad durch die Pfütze, die sich da immer bildet, an der ehemaligen Teichfläche. Da gibt es so eine geteerte Fläche, was man damals mal ein Teich war oder eine Wasserfläche war. Und da sammelt sich immer noch Wasser, wenn es regnet. Und da sausen dann die Zweijährigen mit ihrem Laufrad durch. Nebendran ist eine Buhlfläche, wo die Ü60 vielleicht sind. Und so ist es ganz vielfältig. Und das ist, glaube ich, das Tolle an diesem Ort. Und das schätzen alle. Und so wie Sie sagen, es ist eben, die Architekten von dem Neubauten hatten sich in ihren Entwurf und sehr überzeugend bei der Jury eben entschieden, kleine Bausteine zu machen. Und das führt dazu, dass dieser öffentliche Raum entsteht, in dem man so durchläuft, ganz automatisch. Und ich glaube, dass das was Neues ist und auch was Überzeugendes ist, ist, dass es diese Kommunikation zwischen Schule und öffentlichem Raum gibt. Also die Menschen, die dort durchlaufen, die können in Schule reingucken, sehen Kinder und Jugendliche und genauso können auch die Kinder und Jugendlichen sind immer verbunden mit dem Stadtteil. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert des Ortes und auch des Entwurfes.
Das wäre mir auch meine Frage gewesen, inwieweit das in den Bezirk reinstrahlt. Also Sie haben jetzt von dem Park erzählt und überhaupt von dieser Durchlässigkeit. Gibt es noch andere Benefits jetzt auch für den Bezirk oder für die Bevölkerung, die Anrainer?
Naja, also das ist einmal der Park, der an Qualität gewonnen hat. Und das andere ist natürlich, dass schon auch die Idee ist, und das wächst so langsam, dass die Räumlichkeiten auch durchaus durchs Quartier mitgenutzt werden können. Okay. Mhm. Also man kann die Veranstaltungsräume oben auch mieten. Mhm. Zum Beispiel auch Wahlen haben da stattgefunden, Wahlhelfer, Weiterbildung haben da stattgefunden. Und da geht es jetzt so in Zukunft auch darum, diese Verknüpfung, diese Kooperation mit dem Quartier einmal inhaltlich weiterzuentwickeln. Mhm. Da gibt es schon ganz viel auch. Aber natürlich eben auch diese räumlichen Synergien mit dem Quartier hinzustellen, sodass das Quartier auch Räumlichkeiten in der Bildungslandschaft mitnutzen kann.
Ich möchte nochmal kurz auf die Phase 0 zu sprechen kommen, weil Sie ja von Anfang an dabei waren und auch, glaube ich, immer wieder betonen, dass die Phase 0 sehr wichtig ist, damit sowas überhaupt zustande kommt. Also was braucht man, dass Sie oder halt Experten da eingebunden werden bei der Phase 0 und ja, was braucht es dafür?
Also es braucht natürlich Bereitschaft, darüber nachzudenken und sich die Zeit zu nehmen. Also wir wissen alle, dass je besser wir uns am Anfang darum kümmern, was es eigentlich braucht in der Planung, desto schneller kann der Prozess danach auch stattfinden. Weil wenn im laufenden Prozess ist die Möglichkeit der Einflussnahme wird einfach immer geringer. Weil je mehr man natürlich plant, desto mehr muss man dann auch wieder ändern, wenn die Hintergründe sich ändern oder die Grundbedarfe sich ändern. Deswegen lohnt sich diese Zeit am Anfang, weil auch so viel im Schulbau zusammenkommt. Also gerade an so einem Standort, ja, es gibt die Belange des Quartiers, der Politik, der Vorgaben der Stadt auf den Schulbau, Vorgaben des Landes zum Schulbau. Also es gibt so viele Dinge plus eben diesen Blick in die Zukunft. Also der ist ja in Regularien, in Listen nie abgebildet. Und das ist, glaube ich, eine tolle Chance zu sagen, wohin geht's eigentlich und was wollen wir eigentlich erreichen und daraufhin die Gebäude, weil die Gebäude werden die nächsten 100 Jahre dort stehen. Mhm. Und das heißt, es braucht eine Bereitschaft, sich an einen Tisch zu setzen, die Dinge miteinander zu verhandeln. Empfiehlt sich auch, das immer durch externe begleiten, steuern und beraten zu lassen. Also der eigene Prophet kennen wir ja alle. Und der externe Blick kann da sehr hilfreich sein. Also auch das zu begleiten zu lassen durch möglichst zwei Disziplinen. Einmal die Architektur und einmal die Pädagogik.
Also extern, wer ist das dann?
Also idealerweise ein Schulbauberatungsteam aus Architektur und Pädagogik, wo man sagt, einmal den Blick auf Schulentwicklung zu halten, damit auch nicht jetzt eine Schule gebaut wird nach dem Wunsch des Schulleiters oder Schulleiterin, sondern dass man auch immer guckt, okay, also so ein bisschen neutraleren Blick und zu sagen, wo sind die Tendenzen nationalweit oder damit eben, wenn die Schule, also die Menschen wechseln. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Bildungslandschaft, muss man sagen, dass der Zeitraum sehr lang war. Mhm. Das heißt, die Personen, mit denen wir die Phase 0 durchgeführt haben, waren eigentlich nicht mehr da oder ganz wenige nur noch, die danach auch eingezogen sind. Und deswegen haben wir auch eine sogenannte Phase 10 dann durchgeführt, weil man einfach gemerkt hat, die Menschen haben sich alle so ein bisschen gewundert und gesagt, wieso sieht es hier so aus? Ja, ja. Wieso haben wir keine Flure? Wieso haben wir so viel Transparenzen hier im Haus? Wieso haben wir keine Waschbecken in den Klassenzimmern mehr? Genau, da muss man die Menschen, die dann da sind, natürlich auch ein Stück weit mitnehmen. Und wir haben dann in der Phase 10 nochmal mit den Menschen, die dort eingezogen sind, gemeinsam gesagt, wo sind die Potenziale eigentlich auch für Schulentwicklung in diesen Räumlichkeiten? Mhm. Und haben so ein bisschen dieses Erwärmen und Erforschen der neuen Räumlichkeiten mit ihnen gemeinsam gestaltet und auch nochmal erklärt, warum die Dinge so entstanden sind. Weil es ist dann ganz schnell so, dass man denkt, ja, da haben die Architekten sich hier irgendwas ausgedacht. Mhm. Und das war ja nicht so, sondern man hat in ganz langen Prozessen das gemeinsam mit Schule entwickelt. Aber Schule entwickelt sich weiter, Personen gehen und kommen und das ist ja auch gut so. Das war so ein bisschen das Problem. Ich glaube, wenn Phase 0 und Phase 10 näher an oder der Einzug näher aneinander ist und möglichst noch viele Menschen dabei sind, dann ist es nachvollziehbar.
Also man muss aber immer viel kommunizieren, um dann auch sozusagen die Gebrauchsfähigkeit zu argumentieren oder dass das dann auch richtig genutzt werden kann.
Das Tolle an der Phase 0 ist ja auch, dass sich Menschen auch damit identifizieren, weil sie mitgearbeitet haben. Und das geht natürlich verloren, wenn die Menschen dann gar nicht mehr da sind. Und da muss man halt wieder neue Möglichkeiten der Identifikation irgendwie bieten.
Aber wer finanziert die Phase 0? Also Sie als Stiftung oder wenn jetzt so ein Schulträger das machen will, wie würde das funktionieren?
Also das macht der Schulträger eigentlich. Mhm. Also mittlerweile, also als wir damals das vor 18 Jahren gemacht haben, da haben wir es auch selber noch gar nicht Phase 0 genannt. Wir sind da auch so in diesen Prozess rein und haben gesagt, was brauchen wir jetzt eigentlich und mit wem müssen wir uns unterhalten? Und dadurch, dass es uns ja um die Kinder und Jugendlichen ging, haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall Schule natürlich mitnehmen, weil es ist ja auch so, der Schulträger, das sind ja vor allem Verwaltungsangestellte. die oft gar nicht aus der Pädagogik kommen. Das heißt, auch diesen Bezug herzustellen überhaupt zur Pädagogik und was macht heute Schule? Und das war unser Ansinnen eigentlich. Und deswegen haben wir diesen Prozess damals finanziert, weil wir auch noch gar nicht wussten, was entsteht daraus und ist das ein Prozess, den wir jetzt überall durchführen müssen oder nicht oder ist das ganz einmalig und was können wir daraus rausziehen und was können wir weiterempfehlen. Aber mittlerweile so ist das, es gibt ja ganz viele, werden Phase 0, weil das auch einleuchtet, vielen Menschen einfach einleuchtet, durchgeführt und da ist es so, dass einfach in dem Gesamtbau- und Planungsbudget
das ist auch ein kleiner Anteil,
das muss man wirklich sagen, ja, verhältnismäßig zu den Kosten, die wir haben, was so eine Schule kostet, ist es ja ein winziger Anteil und es gibt auch mittlerweile schon Studien dazu, die sagen, es lohnt sich allemal.
Ist ja, ja also auch logisch, dass man am Anfang genau überlegt, was man will und nicht im Planungsprozess, weil das dann teurer
genau.
wird. Ja.
Genau so.
Ja. Wie kann man jetzt von dem, was Sie bei dem Projekt gelernt haben oder bei den anderen, dann weitertragen und auch vom Best Practice in die Breite kommen? Sie haben, glaube ich, eine Online-Plattform installiert, sage ich jetzt mal, um sowas zu vermitteln oder weiter zu verbreiten.
Also es gibt vielleicht zwei Sachen bei der Bildungslandschaft Altstadt Nord. Das sind sozusagen zwei Prozesse gleichzeitig laufen. Wir haben das Pilotprojekt gemacht und gleichzeitig hat die Stadt sich auch auf den Weg gemacht, da zu verändern, zu gesagt, wir müssen unser Musterraumprogramm zum Beispiel aufweiten, indem wir sagen, das sind die Flächen, die zur Verfügung steht, aber wie ihr sie inhaltlich verteilt, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Das heißt auch, das fand parallel ein Prozess im Amt für Schulentwicklung statt. Das heißt, darüber ist auch das, was dort gelernt worden ist, schon eigentlich in die ganze Stadt Köln transferiert worden. Also die haben ihren eigenen Planungsrahmen neu geschrieben. Das ist das eine auf sozusagen regionaler Ebene. Parallel dazu haben wir eine Studie zum Brandschutz im Schulbau, weil das ja immer so ein limitierender Faktor oft ist. Und diese Studie plus natürlich das Pilotprojekt in Köln hat dann dazu auch geführt, dass die Schulbaurichtlinie, in der die Brandschutzanforderungen eines Schulbaus formuliert sind in Nordrhein-Westfalen, angepasst worden ist, sodass eben auch Cluster, andere Strukturen möglich sein, sowas wie Cluster und offene Lernlandschaften. Und da muss man schon sagen, da spielen andere Kommunen auch eine große Rolle dabei, dass sich das verändert hat in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch das Kölner Pilotprojekt. Und auch die Feuerwehr, die da beteiligt war, also das ist dann auch im Planungsprozess, man muss auch sagen, wir haben nicht nur eine partizipative Phase 0 durchgeführt, sondern der ganze Planungsprozess war hochpartizipativ. Gestern hat die Architektin mir noch gesagt, sie hätten 47 Workshops im Planungsprozess durchgeführt. Also auch das, und da war natürlich auch ein Teil, die Feuerwehr mitzunehmen, sich einzulassen auf diese neue Konstellation. Und diese Dinge sind dann auch eingeflossen wiederum in die Schulbaurichtlinie in Nordrhein-Westfalen. Also insofern gibt's da schon auch diese Transferierbarkeit. Das andere ist unsere Plattform. Das war eigentlich danach, nachdem wir haben 10 andere Pilotprojekte noch in Deutschland in der Phase 0 begleitet und haben so festgestellt, dass eine Phase 0 essentiell ist. Aber eine Phase 0 macht noch kein gutes Schulgebäude aus. Weil da gibt's auch noch diesen ganz langen Planungsprozess dazwischen. Und wir haben einfach wahnsinnig viele Richtlinien und Normen und Vorschriften der Unfallkasse, die auch auf diesem alten Verständnis von Schule beruhen. Also was Schallschutz angeht, Beleuchtung. Und wir haben gesagt, eigentlich langfristig müssen diese Normen und Vorschriften auch angepasst werden. Aber das ist ein langer Prozess. Und eigentlich muss man vielleicht auch erstmal zeigen, wie innerhalb der Normen und Gesetze man trotzdem zu neuen Lösungen kommt, die auf der einen Seite wirtschaftlich sind, also die müssen ja auch irgendwie finanzierbar sein und die wirklich bis zum Schluss diesen Zusammenklang zwischen Pädagogik und Architektur bekommen. Also die Pädagogik auch weiter mit in die Planung reinzunehmen, weil Phase 0 ist das eine, dann darf es aber nicht abbrechen, sondern es gibt auch Momente in der Planung, wo wir auch gesagt haben, da muss man unbedingt Schule mitnehmen, also das Thema Möblierung zum Beispiel oder auch, wenn wir kennen alle den Moment, wo irgendwie eine Kostenschätzung vorliegt und das Geld aber nicht da ist und dann reduziert werden muss, das kann nur mit Schule gemeinsam gelingen, auch zu sagen, was können wir weglassen, ja, wie wird ihr priorisieren, oder wie kriegen wir es anders hin? Also wir haben im Prozess in Weimar zum Beispiel, mussten wir Flächen einsparen und dann sind die Horträume gestrichen worden. Aber das haben nicht wir gemacht, sondern mit der Schule und mit dem Hort zusammen. Und wir haben überlegt, welche Bedürfnisse oder Bedarfe hat der Hort und wo können wir das in den vorhandenen Flächen eigentlich gut abbilden, ohne dass wir extra Räume dafür haben. Und darüber haben wir gesagt, wir müssen wiederum Pilotprojekte machen, wo wir die ganze Planung begleiten und damit diese Erkenntnisse möglichst alle von profitieren, veröffentlichen wir das auf dieser Plattform, wo wir sagen, wie wir mit diesen ganzen Regularien noch umgegangen sind. Also wie nutzen wir die Freiräume der Regularien, um neue Lösungen zu entwickeln.
Okay. Und da kann jeder drauf zugreifen und sich einlesen.
Genau, das ist das eine und gleichzeitig veröffentlichen dort alle Planunterlagen. Das heißt, ich kann durchlesen, wie man, weiß was ich, mit der DIN umgegangen ist zur Beleuchtung, welche Lösungen wir dort gefunden haben, ganz konkret an einem Beispiel. Und ich kann mir aber dazu dann den Beleuchtungsplan auch gleich angucken. Oder die Lüftung, ja, wir haben bei dem Pilotprojekt in Weimar gibt es kaum mehr mechanische Lüftung. Und dann kann ich mir aber auch die Simulationen dazu angucken und wie das eigentlich funktioniert und wo es noch Lüftung geht und wenn, wo die Leitungen verzogen sind. Also ich kann mir dann die Lüftungsplanung in der Leistungsphase 5 oder sowas downloaden, um das auch nachzuvollziehen.
Das ist ein Aufwand, das alles online zu stellen. Haben Sie da ein Feedback? Wird das genutzt?
Wir haben nach einem Jahr haben wir eine erste kleine Evaluation gemacht. Das heißt, wir haben Gespräche geführt und haben danach auch die Plattform nochmal überarbeitet, weil die Herausforderung war erstmal, das alles in der Komplexität überhaupt darzustellen, dass es auch noch irgendwie die Leute anspricht und möglichst niederschwellig ist. Genau, insofern, da war die Notwendigkeit groß, aber es ist mal wieder so gut, dass Sie sagen, ein guter Moment. Man müsste eigentlich nochmal fragen, inwiefern wird es genutzt, was fehlt noch?
Ich finde es sehr schön, wenn sowas öffentlich zugänglich ist, offen dargelegt wird, dass man dann von anderen lernen kann und nicht immer wieder das Rad neu erfindet.
Also wir kennen ja alle die Publikationen von Architekturprojekten und dann sieht man die Fotos oder man guckt sich an und denkt, boah, wie haben die das hingekriegt? Ja, immer diese Fragezeichen, die man hat. Ja. Und dadurch, dass es ja immer nur die Grundrisse gibt, sage ich mal, aus der Leistungsphase 3 vielleicht oder abstrahiert, weiß man dann oft nicht, wie es im Detail gelöst ist. Und wir sehen da einfach einen großen Innovationstreiber, also indem wir sagen, wir stellen es euch zur Verfügung, baut drauf aus und macht aus Best Practice Next Practice. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, natürlich jetzt Schule eine sehr spezifische Bauaufgabe, aber dass man das auch auf andere Bauaufgaben übertragen kann, also von Lüftung und sind ja alles Themen, die auch in anderen Bereichen vielleicht anders sind, aber trotzdem, wo man auch von lernen könnte.
Ja, bestimmt. Also ich hoffe, das wäre mal interessant zu fragen, ob man von der Plattform auch für andere Bauaufgaben lernen kann. Ja.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne, danke Ihnen.
Das war Barbara Pampe von der Montagsstiftung. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ich kann euch nur empfehlen, falls ihr mal in Köln seid, schaut euch diese Bildungslandschaft an. Und werft auch mal einen Blick auf die Webseite der Montagsstiftung. Unter dem Stichwort pädagogische Architektur findet ihr auch diese Open-Source-Plattform zum Schulbau, über die wir gesprochen haben. Es gibt auch ein Buch zum Thema Schulbau, das die Montagsstiftung herausgegeben hat. Auch den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt uns. Empfehlt die Folge weiter, bewertet sie auf der Podcast-Plattform und unterstützt uns monetär. Wenn ihr einen Vorschlag habt für einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, dann schreibt mir doch via E-Mail oder hinterlasst mir einen Kommentar auf Spotify oder Instagram. In der nächsten Folge geht es um das Bauen mit Lehm. Dazu spreche ich mit Martin Makowitz von Lehmton Erde. Lehmton Erde ist die Firma, die Martin Rauch über viele Jahre aufgebaut hat. Vor 5 Jahren ist Architekt Martin Makowitz in die Firma eingestiegen. Ich spreche mit ihm über die Möglichkeit der Industrialisierung von Lehmbau und die Bedeutung von Weiterbildung und Lehre. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.